Thema heutigen Abends ist geistliches Wachstum. Denn wir wollen ja schließlich geistlich wachsen. Und wenn man die Welt anschaut, die Welt hat sich entwickelt, im Natürlichen, hochgezüchtet, über die Maßen schon fast, dass mit dem ganzen schlauen Wissen auch schon fast nicht mehr zu Trisch kommen. Und ich habe gestern erst gelesen, es ist gut und wichtig und richtig, ein Studium zu absolvieren, in die Schule zu gehen und was zu lernen. Aber es ist wichtiger zu lernen, wie man betet, zum Beispiel. Es ist eine geistliche Sache, das Beten. Es ist nicht wichtig, ein Gebet auswendig zu lernen und es aufsagen zu können, sondern wie man wirklich betet. Es ist eine geistliche Sache. Und deshalb ist geistliches Wachstum wichtig für uns, damit wir auch geistlich Dinge bewegen können. Denn das Natürliche, trotz allen Wissens und Kunst und menschlichen Vermögens, ist irgendwo doch begrenzt. Wir sehen es ja momentan wieder mit dem ganzen Klimazeug und der Diskussion. Irgendwo ist die Macht der Menschheit dann doch begrenzt. Aber nicht die Macht unseres Gottes. Und das ist für uns ein Trost in der ganzen Sache. Denn die Schrift sagt, dass Gott der Erhalter der Menschheit ist. Ja, und nicht irgendein Klimawandel oder irgend sonst was wird die Menschen vertilgen, sondern es wird dann sein, wenn der Tag X kommt, der Tag des Herrn, und er was Neues schafft. Da können wir eigentlich getrost sein. Gut, der Mensch besteht ja aus drei Teilen. Es ist hinlänglich bekannt, dass der Mensch aus Geist, Seele und Leib besteht. Was nun Geist und Seele ist, das ist dann oft einmal schon ein bisschen ein Thema. Aber um das zu beweisen, dass es so ist, habe ich eine Schriftstelle, 1. Thessalonicher 5, 23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. An dem Vers können wir erkennen, dass wir Geist, Seele und Leib sind. Das müssen wir einfach wissen. Und weil wir dreiteilig sind, deshalb bewegen wir uns auch auf diesen drei Ebenen. Nicht nur im Natürlichen, nicht nur im Seelischen, auch im Geistlichen. Und bei der normalen Menschheit ist es sehr verkümmert, was das Geistliche betrifft. Und man vermischt das Seelische und behauptet, es wäre auch geistlich, und das stimmt halt einfach nicht. Die Bibel sagt, dass dieser geistliche Mensch in uns der verborgene Mensch des Herzens ist. Das schreibt uns der Petrus in seinem Brief. Ich lese das auch nochmal vor. 1. Petrus 3 und 4. Euer Schmuck sei nicht der äußerliche durch Flechten der Haare und Umhängen von Gold und Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr köstlich ist. Also unser Geist ist dieser verborgene Mensch, weil man sieht ihn nicht. Man sieht ja nur den äußeren Menschen. Und den seelischen kann man auch manchmal wahrnehmen. Wenn einer hupft, weil er sich freut, wenn einer bimmt vor Zorn, weil er sich ärgert, dann hat man den seelischen Menschen erlebt. Aber selbst der muss sich durch den Körper ausdrücken. Und genauso der Geist, er muss sich ausdrücken. Man kann nicht sagen, der Geist ist irgendwo in mir drin, ich weiß nicht recht wo, ich kenne ihn nicht, es wäre ganz schlecht. Es ist der wichtigste Teil unseres menschlichen Seins. Es ist der göttliche Teil. Es ist der Teil, der mit Gott in Verbindung tritt, weil Gott Geist ist. Es ist unsere Schnittstelle, unser Tor zur geistlichen Welt, die Verbindung zu Gott, dem Vater. Und wenn die Schrift sagt, lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, wenn wir beten, dann geht es durch dieses Tor. Dann bewegen wir uns in den Bereich des Geistes. Denn du kannst nicht mit der Seele und dem Körper vor den Thron der Gnade treten. sondern durch deinen Geist kann es geschehen. Und dieser verborgene Mensch, schreibt der Petrus, ist unser Schmuck. Ja, es ist nicht so, dass er wieder sagt, ja, wir dürfen unsere Haare nicht schön machen, wir dürfen uns keinen Schmuck umhängen, wir dürfen auch keine schönen Kleider anziehen, sondern irgendwas Altmodisches, wie manche meinen, und denken noch, dass sie recht geistlich sind. Nein, wir dürfen das. Aber das ist nicht das, was Gott gefällt. Das gefällt halt den Menschen. Aber Gott gefällt was anderes. Ein sanfter und stiller Geist, der verborgene Mensch des Herzens, der ist vor Gott sehr köstlich. Und wenn du dich für Gott schmücken willst, dann musst du das über diese Schiene machen. Wenn du dich für Menschen schön machen willst, musst du es äußerlich tun. Ja, und diesen Geist in uns, wenn er ein bisschen zu verborgen ist, dann müssen wir den suchen, dann müssen wir den finden, dann müssen wir den hervorlocken aus seinem Versteck. Wir müssen geistgesinnt werden, umschalten können vom Natürlichen in den geistlichen Bereich. Warum ist es so wichtig? Weil wir über diese Sache Zugang haben zu Gottes Liebe, Zugang zum Reich Gottes, Zugang zu Gottes Fähigkeit. Und es zweifelt wohl niemand an Gottes Fähigkeit, oder? Gottes Fähigkeit ist unbegrenzt. Man sagt ja der allmächtige Gott. Vielleicht denkt man sich, naja, wenn er schon allmächtig ist, warum tut er dann dieses nicht und jenes nicht? Warum ist das alles so schlimm auf dieser Erde? Das ist ein anderes Thema. Aber er ist allmächtig. Das sieht man schon an der Schöpfung. Und wenn du nicht an Evolutionstheologie glaubst, dann glaubst du zumindest an den Schöpfer. Ein Gott, der sprach und es war da. Die Seele, der Verstand, mag das nicht recht. Für den klingt das so eine Evolutionstheorie viel, viel einfacher und logischer. Aber für den geistlichen Menschen, der Gott kennt, für den ist es ganz normal, dass Gott was macht. Und wenn du dir Jesus anschaust in der Bibel, die Heilungswunder und all die anderen Wunder, die er tat, ist nichts anderes. Wenn aus ein paar Broten und ein paar Fischen ein paar tausend wären und dann noch was übrig bleibt, dann sprach er und es war da. Wieso nicht die ganze Erde und der Himmel und alles Mögliche? Es war einfach da. Für Gott kein Problem. Fürs Hirn ist ein Problem. Dann hat man sich ganz schnell was anderes ausgedacht, als was dem Hirn passt und trotzdem falsch ist. Denn es widerspricht dem Wort Gottes. Zugang zu Gottes Liebe haben. Zu wissen, dass ich geliebt bin. Zugang zu Gottes Liebe haben, auch wenn die Welt dich ablehnt, auch wenn du vielleicht in irgendeiner Schwierigkeit steckst. Die Liebe Gottes tröstet dich. Sie gibt dir Kraft in der Situation. Sie erquickt dich. Und die hat eine Lösung für jedes Problem. Gottes Fähigkeiten sind durch deinen Geist erreichbar. Talente sind in dir angelegt, Berufungen. Gottes Weisheit, Gottes Kraft, Gottes wunderwirkende Kraft ist durch den Geist zu ergreifen. Und so wird dein Geist durch den Heiligen Geist gestärkt, erfrischt und belebt und er bringt Frucht. Und wenn der Geist Frucht bringt, dann ist es nicht mehr schwer. Wenn der Geist nicht die Frucht hervorbringt, dann wird das ganze Glaubensleben hart, schwierig, gesetzlich, fruchtlos letztendlich. Und das wollen wir ja nicht. Sonst würden wir auch so religiös und gebückt, jammernd durch die Gegend laufen, wie es manche tun. Wo ist dann die Frucht der Freude? Zum Beispiel. Die Frucht des Geistes, steht in der Schrift, ist Freude. Da ist eine Quelle in uns angelegt, eine Freudenquelle. Im Epheserbrief schreibt uns der Paulus, er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Das ist ein Gebet von Paulus, dass die Gläubigen in Ephesus mit Kraft gestärkt werden. Durch wen und wo? Durch seinen Geist, den Heiligen Geist, an ihrem Geist. Und wenn es für heute ist, dann durch seinen Geist, an unserem Geist, werden wir gestärkt. Und das können wir auch beten. Weil der Paulus es betet für die Epheser, dann dürfen wir das heutzutage genauso machen. Und wenn der Geist in uns gestärkt ist, dann bringt er auch besser Frucht. Das ist wie mit dem Samen draußen auf dem Feld. Wenn du den nicht wässerst und düngst, dann wird es nichts gescheit. Und wenn du dem Geist in dir die richtige Nahrung gibst, das Düngemittel zuführst, das lebendige Wasser gibst, dann wird was draus werden. Und dann kommen eben diese Früchte, von der die Bibel sagt, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit, all diese Dinge, dann kommen die zum Vorschein. Und dann ist es nicht mehr so kompliziert und so schwer. Die Bibel spricht im Epheserbrief auch noch von Frucht. In der Elberfelder heißt es die Frucht des Lichts. In der Schlachter ist mir aufgefallen, steht da die Frucht des Geistes. Und da schreibt uns der Paulus, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Denn die Frucht des Lichts oder eben die Frucht des Geistes besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Der Geist in dir bringt Frucht hervor, Güte, Gerechtigkeit, Wahrheit. Ja, der kann ja nicht eine Lüge hervorbringen, wenn er aus Gott geboren ist. Und wenn du eine neue Schöpfung geworden bist, dann kann nur Wahrheit aus deinem Geist kommen. Und wenn nur Lüge in deiner Seele steckt, in deinem Denken, dann wird die irgendwann konfrontiert. Und das nennt sich Heiligung. Und das nennt sich Freiwerden. Denn jede Lüge bindet dich. Und jede Wahrheit macht dich frei. Stück für Stück mehr frei. Denn zur Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Kennen wir doch diesen Bibelvers. Nicht zur Knechtschaft und wieder zur Furcht und wieder zum Jammern, sondern zur Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Und umso stärker dein Geist wird, umso mehr wirst du diese Freiheit erleben. Denn die Freiheit ist nicht ein automatisches Ding, das da irgendwo rumschwirrt. Freiheit wird freigesetzt, weil Kraft in dir freigesetzt ist. Denn dieser Geist in uns ist ein Geist der Kraft, sagt uns die Bibel. Und wenn die Bibel uns das sagt, dann ist es so. Wenn du die Kraft nicht erlebt hast oder wenig, dann musst du noch ein bisschen anbohren an diesem Geist. Dass vielleicht der Kanal ein bisschen breiter wird, dass mehr aus diesem Geist raus kann. Beweis aus der Schrift. 2. Timotheus 1,7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, also nicht einen Geist der Angst und der Sorge und oje, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht und der Besonnenheit und Weisheit, wenn es in anderen Übersetzungen heißt. Also Zucht, das ist wegen so ein Wort, das man heutzutage ja gar nicht mehr gern hört. Zucht, da denkt ja jeder sofort an so ein spanisches Steckerl, das man dann so drüber kriegt. Oder die Rute vom Krampus mit der Zucht. Unangenehm. Andere Übersetzung nennt dieses Wort Besonnenheit oder Weisheit. Ja, wir haben einen Geist, der besonnen ist. Der ein bisschen schlau ist. Der weise ist. Der beherrscht, der sich beherrschen kann. Aber ganz, ganz wichtig, es ist ein Geist der Kraft. Ein ohne Kraft keine Heilung, kein Wunder, kein Segen. Es muss irgendwo diese geistliche Kraft herkommen, dass in deinem Leben was passiert. Und sie kommt entweder direkt von Gott durch eine Gabe oder, wie es in der Regel ist, sie kommt aus deinem Geist. Denn dafür hat Gott den Geist in dir neu gemacht. Und einen Geist der Kraft in deinem inneren Menschen hineingegeben. Und da steht auch noch, dass es ein Geist der Liebe ist. Und es ist eine göttliche Liebe. Es ist nicht diese weltliche, irdische Liebe, die egoistisch ist, wenn man jetzt zurückverfolgt, bis zum Ursprung. Aber diese göttliche Liebe, das ist eine gebende, eine dienende, eine großzügige Liebe. Und da hat der Egoismus keinen Platz mehr. Denn dieser Egoismus ist das Grundproblem der Menschheit letztendlich. Oder zumindest des menschlichen Zusammenlebens. Weil jeder möchte mir mehr. Ja, manche sagen ja, der andere soll auch leben, aber mir das meiste. Dieses Egoismusdenken, das zerstört Ehen, das zerstört Familien und bringt Kriege hervor letztendlich. Aber wir sind wir das bessere Volk. Die da, die hauen wir zusammen. Wenn du zurückschaust in der Geschichte, dann kommst du auf das, dass es so ist. Ist aber die geistliche, göttliche Liebe vorhanden, dann hat es einfach keinen Platz mehr. Wenn jeder mehr auf den anderen seinen Vorteil bedacht ist und schaut, dass dem gut geht, egal wer der ist, ob es jetzt ein Österreicher ist oder ein Chines oder ein Schwarzer oder ein Gelber oder ein Weißer oder ein Roter, dann ist doch das egal. Und wenn das jeder tun würde, was wäre das für ein Überfluss an Gutem? Und deshalb hat die Welt Mangel, weil jeder bloß nimmt. Und wenn dieser Geist in dir auch ein Geist der Besonnenheit oder der Weisheit ist, dann hast du die notwendige Weisheit, um dein Leben hier auf dieser Erde zu meistern. Und das brauchen wir tagtäglich. Tagtäglich müssen wir Entscheidungen treffen, mache ich jetzt dies oder mache ich jenes, tue ich das oder tue ich es nicht. Es ist dauernd irgendwie was zu entscheiden. Und manchmal auf ein paar Minuten musst du entscheiden. Und da ist Weisheit notwendig. Aber dieser Geist in dir ist ein Geist der Kraft, ein Geist der Liebe und ein Geist der Weisheit. Und deshalb müssen wir geistlich wachsen. So wichtig das Lernen im Verstand ist, noch wichtiger ist das Lernen oder das Wachsen im Geist. Die geistliche Welt soll für uns Christen zur Realität werden. Wir müssen auf beiden Ebenen zu Hause sein. Wir müssen uns in den natürlichen Dingen auskennen, weil da gibt es jeden Tag viel zu tun. Ob das in der Familie ist, ob das im Beruf ist, ob das in der Freizeit ist. Oder wenn du mit dem Auto fährst, du musst dich ein bisschen auskennen, sonst scheppert es irgendwann, früher oder später. Und in der geistlichen Welt sollst du dich mindestens genauso gut auskennen und bewegen können, weil sonst scheppert es da. Ein geistlicher Crash ist auch nicht angenehm. Deshalb soll der Geist in dir wach sein. Ja? Seid wachsam, sagt uns die Bibel oft. Also wir sollen auf diesen beiden Ebenen fit sein. Und es soll sich das Gleichgewicht halten. Nicht nur geistlich und nur noch Geist und alles andere braucht man nicht mehr. Das ist auch ihr Lehre, ist verkehrt. Aber das Geistliche und das Natürliche müssen in Harmonie nach Gottes Wort in unserem Leben zusammenpassen, zusammenstimmen und dann funktioniert es. Weil das, was du im Geistlichen tust, hat im Natürlichen Auswirkungen. Das, was du im Natürlichen tust, hat im Geistlichen Auswirkungen. Das ist einfach so, das kann man nicht trennen. Und wir sollen nicht so sein, wie die, sagt der Paulus, von den Nationen, wie die, die Jesus nicht kennen. Ich lese mal einige Verse aus dem Epheserbrief, Kapitel 4, 17 bis 23. Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert am Verstand, fremd dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Sie, die abgestumpft sind, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit ist in Jesus. Dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung. Wir sollen nicht wie die Nationen leben, in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Er sagt, es ist ein Krampf letztendlich ohne Gott. Dieser Sinn ist Nichtigkeit. Die trachten nach mir, meiner, uns, das Beste und das Meiste und diese Gier. Das ist nicht unsere Sache. Und warum, sagt der Paulus, sie sind verfinstert am Verstand. Da ist Finsternis. Und sie meinen alle, wie schlau das sind. Weil wir haben ja den Titel und diese Schule besucht und das haben wir gelernt. Und schau her, was wir können. In Wirklichkeit sind sie verfinstert am Verstand. Fremd dem Leben Gottes. Fremd dem geistlichen Dingen. Warum? Wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist. Weil sie nicht gelehrt worden sind über die geistlichen Dinge. Weil sie das Evangelium vielleicht nicht einmal gehört haben oder nicht geglaubt haben. Aber es ist Unwissenheit in ihnen. Wegen der Verstockung ihres Herzens. Im Herzen verstockt. Gar nicht fähig, geistliche Dinge wahrzunehmen. Gar nicht fähig, den Geist Gottes wahrzunehmen. Dann sind sie abgestumpft und haben sich selbst jeder Unreinheit mit Gier hingegeben. Aber wir nicht, sagt er. Wir haben Christus nicht so kennengelernt, sondern wir sind in ihm gelehrt worden. Die Wahrheit sind wir gelehrt worden. Deshalb sind wir nicht verfinstert am Verstand, ja, sondern wir sollen Licht sein im Verstand. Warum? Weil der Geist das Licht ist. Der Verstand selber ist kein Licht, aber der Geist in uns ist ein Licht. Und dieser Geist in uns wird dem Verstand Licht bringen, dass der Verstand weiß, was gut ist und was nicht gerade das Richtige ist. Und danach richte dich. Und es geschieht durch die Lehre der Wahrheit. Es geschieht durch den Geist, den Heiligen Geist, der unserem Geist das Zeugnis gibt, die Bestätigung gibt, die Wahrheit gibt, führt und leitet einfach. Aber durch die Listen Satans wurde selbst bei vielen Christen, bei denen es nicht so sein sollte, wurde der Geist zugemüllt. Ja, das ist Satans Müllabladeplatz. Da schüttet er drauf, was er noch gerade findet. Damit ja nicht ein Christ anfängt, geistlich zu werden. Weil dann kriegt der Teufel ein Problem. Denn wo Licht ist, hat es die Finsternis nicht leicht. Da kriegt er einfach Probleme. Und deshalb müllt es zu. Mit allem Möglichen. Und vor allem mit viel, viel Wissen. Und es kann sogar ein richtiges Wissen sein und trotzdem dem Geist Müll geben. Eine Decke drüber. Dass ja der Staat ist. Die Schrift sagt, dass der Gott dieser Welt den Menschen den Sinn verblendet hat. In der Hoffnung für alle schreibt es ein bisschen anders. Da heißt, diese Ungläubigen hat der Satan so verblendet, dass sie das helle Licht des Evangeliums und damit die Herrlichkeit Christi nicht sehen können. Und doch erkennen wir Gott selbst nur durch Christus. Die Welt hat sich Götter gemacht. Es gibt viele, viele Religionen und verschiedene Zweige innerhalb der Religionen. Die Welt macht sich Götter. Vielleicht aus Holz, vielleicht aus Gold, vielleicht so ein kleines dickes Männchen. Und selbst der Gott, den man ans Kreuz gehängt hat und man macht ihn aus Holz und hängt ihn irgendwo hin, ist auch in dem Sinn verkehrt, weil da hängt er ja nicht mehr. Und weil das Holzstück ja auch nichts wert ist. Sondern es muss im Geist des Menschen funktionieren. Es ist eine Riesendiskussion, ob man das Kruzifix an der Schule abhängen muss oder nicht. Es ist schön, wenn ein Zeichen dort hängt, aber es bringt letztendlich geistliches Leben nicht hervor. Wenn das nicht geglaubt wird, ist es nur ein geschnitztes Stück Holz. Wenn dieses Holz aber den einen oder anderen darauf aufmerksam macht, dass er zum Glauben kommen kann, dann ist es ja gut und in Ordnung. Aber das allein, weil es dort hängt oder weil man sich eins um den Hals hängt oder ins Auto hängt, dann nutzt das gar nichts. Dann wäre es eher ein Talisman. Aber unser Gott ist nicht ein Talisman. Unser Gott ist ein geistlicher, lebendiger Gott. Es ist der auferstandene Herr Jesus Christus und der regiert in uns. Und durch uns. Und ist Gott in uns und mit uns, dann sind wir beschützt und behütet, egal ob irgendwo was hängt oder steht oder sonst wie was ist. Von dem sind wir nicht abhängig. Aber wir als Gläubige, wir brauchen geistliche Inspiration. Und nicht durch Wissen und Erfahrung abgedeckelt und zugemüllt. Und wenn es so ist, dann muss es freigeschaufelt werden. Unbedingt. Und oft ist es bei langjährigen Christen so richtig sauber dick zugemüllt. Und dann muss vielleicht ein bisschen länger schaufeln. Aber das rentiert sich. Kommen wir da noch drauf, wie wir das machen mit dem Wegschaufeln oder anbohren oder aufdecken. Aber wir brauchen den Geist, um das Leben zu meistern. Den Geist der Weisheit und der Kraft. Um das Richtige zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort zu tun, zu sagen oder vielleicht zu lassen. Das ist notwendig. Und wenn diese Dinge aus deinem Geist fließen können, weil der ganze Müll weg ist, dann ist es nicht mehr so schwer. Dann ist es einfach deine Grundhaltung. Dann ist deine Grundhaltung Freude und Liebe und Sanftmut und Enthaltsamkeit. Und ja, du beißt dem Teufel nicht bei jeder kleinen Sünde an. Das könntest du auch mal machen. Oder die Sorge kommt, wo? Weil du dich freust und weil du glaubst, dass Gott mit dir ist und in dir ist und weil er aus deinem Geist wirkt. Wenn du das Gleiche mit dem Verstand versuchst, ist es schwer. Dann wird es zäh, kaugummimäßig. Und es bringt Stress für dich hervor. Das funktioniert nicht mit dem Verstand. Der Verstand muss dem Geist folgen. Und dann funktioniert es, weil es einfach deine Grundhaltung ist. Du bist dann einfach so. Denn der Geist in dir hat Liebe. Der muss sie nicht produzieren. Der muss sie nicht zusammenreißen. Jetzt muss er mich aber freuen. Und könnte mit dem Hintern Nuss aufbeißen. Und muss sich aber freuen. Dann freut er sich einfach. Friede ist auch so eine Frucht. Dann streitest du einfach nicht, weil du nicht, überhaupt nicht streiten willst. Wo ein anderer schon lang so richtig loslegt. Weil du eine Frucht des Friedens hast. Und so weiter und so fort. Man, der äußere Mensch wird immer wieder vom Gegenteiligen versucht. Und der Satan möchte dich davon überzeugen, dass es doch auch mal richtig ist, sich einmal so richtig zu ärgern. Einmal so richtig zurückzuzahlen. Und so weiter und so fort. Ich weiß es nicht, was ihm noch alles einfällt. Ist ja nicht so wichtig. Aber der äußere Mensch wird halt einfach bedrängt. Solange wir in dieser Welt sind, ist es so. Aber umso stärker der Geist in dir ist, umso weniger wird diese Bedrängnis dich erwischen. Sie wird an dir abprallen und nicht dich jede Kleinigkeit gleich aus dem Häusl bringen. Es wird nicht mehr deinen Inneren treffen, weil der ist besetzt vom Heiligen Geist, besetzt von der Liebe, von der Freude, vom Frieden, von der Weisheit und von all diesen guten Dingen. Weil du stark im Herrn bist. Und das sagt uns die Schrift. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ja, wie? Du kannst deinen äußeren Menschen trainieren, indem dass du Sport betreibst, indem dass du irgendwelche Künste trainierst. Aber du kannst auch deinen inneren Menschen trainieren und stärken. Und das meint uns die Bibel damit. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Denn es ist geistliche Stärke. Und geistlich zu sein, im Geist zu wandeln, wie die Schrift das sagt, oder einfach geistgeführt zu sein, bedeutet nicht, übergeistlich zu sein. Oder gesetzlich zu sein oder zu jedem Ding einen Bibelspruch parat zu haben. Oder immer nur beten und immer nur Bibel lesen. Das hat auch mit geistlich sein nichts zu tun. Das ist übergeistlich oder gesetzlich. Selbst diese Dinge, in denen sie auch richtig sind, wenn das Maß nicht passt und nicht, wenn du das nicht tust in der Inspiration durch den Geist, können die dich gewaltig unter Druck bringen. Oh, heute habe ich noch nicht in der Bibel gelesen. Oh, darum geht es mir schon so schlecht. Und morgen wird es noch schlechter. Weil Gott mich straft, weil ich habe nicht gelesen. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber das ist die Schiene. Es ist gut und richtig, in der Bibel zu lesen. Aber es ist richtig und gut, das Richtige zur richtigen Zeit zu lesen. Es geht nicht darum, dass du jetzt heute 10 Seiten gelesen hast, sondern vielleicht bloß 3 Verse und die waren genau das, was du brauchst. Das ist der Riesenunterschied. Lass dich nicht durch richtige und gute Dinge unter einen gesetzlichen Druck bringen. Was nun deine Geistlichkeit bezeugt, das ist die Frucht, die du hervorbringst. Dein Lebensstil, deine Lebensart und deine daraufhin folgenden Taten, die bezeugen, wie geistlich oder ungeistlich du letztendlich bist. Nicht das fromme Getue, die heilig verstellte Stimme, ach Herr, machst du mal bitte. Nein. Und weißt du was? Wir haben ein verbrieftes Recht auf geistliche Dinge. Das ist noch schöner. Jetzt wird es immer schöner. Denn wir haben das Bürgerrecht des Himmels empfangen. So wie du im Natürlichen das Recht hast, nach dem deutschen Gesetz beurteilt oder verurteilt oder freigesprochen zu werden, so hast du im Geistlichen das Bürgerrecht des Himmels. Weil ein neuer Bund in Kraft getreten ist am Kreuz. Kommen wir wieder auf den Bund zurück, das ist immer ein Lieblingsthema. Denn wenn irgendwas im Leben so rundherum nicht ganz so gut aussieht, dann denke ich mir einfach immer wieder, aber ich habe einen Bund mit dem lebendigen Gott. Was soll denn mir schon passieren? Der kümmert sich letztendlich. Ich habe einen Bund und dann verhalten wir uns auch dementsprechend, oder? Wir sitzen an himmlischen Orten und wir sind nicht von dieser Welt. Ja, wenn das Gesetz dieser Welt für mich was Schlechtes aussagt, dann sagt das Gesetz des Himmels für mich trotzdem was Gutes aus. Und ich werde nach dem Gesetz des Geistes, des himmlischen Gesetzbuches beurteilt, weil ich eben dieses Bürgerrecht habe. Und nicht bloß ich, auch du hast es. Das ist schön. Jeder, der an Jesus glaubt, von neuem geboren wurde, hat das Bürgerrecht des Himmels. Das ist unser Gesetzbuch letztendlich. Nach dem richten wir uns. Das, was in dieser Welt passiert, das betrifft uns nicht vordergründig. Stück weit ja, aber mehr betrifft uns das, was im Geistlichen geschieht. Das ist unser Zuhause. Wir sind in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Wir stammen von woanders her. Unser Vater ist Gott. Und der ist doch ganz drum größer als das ganze Zeug dieser Welt. Und dieser Geist, dieser göttliche Geist, der ist in uns drin. Und den wollen wir öffnen. Den wollen wir anzapfen. Wir wollen an die Quelle ran. immer mehr und immer mehr. Denn die Quelle in uns ist Leben. Jesus sagt, jeden, der von diesem normalen Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. In dir ist eine Quelle lebendigen Wassers, weil er dir zu trinken gegeben hat, weil er dir den Heiligen Geist gegeben hat. Und in den Sprüchen 4,23, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, behüte deinen Geist, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Da ist eine Quelle. Und diese Quelle, die ist nicht einfach irgendwo da, dass wir es rumtragen. Wir haben den Jesus Christus nicht in uns, dass wir ihn rumtragen. Und es ist noch schwerer, weil wir den auch noch mittragen müssen. Nein. Es ist ein Geist der Kraft. Nicht wir tragen ihn, sondern er trägt uns. Seine Quelle, seine Kraftquelle gibt uns Kraft. Diese Quelle in uns ist Kraft, ist Liebe, ist Weisheit. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Dann lass sie nicht verborgen sein, sondern grab sie aus. Lass sie raus. Denn der Geist, der in deinem Geist ist, ist der Heilige Geist. Es ist Gottes Geist in deinem Geist. Und dann ist auch Gottes Kraft in dir. Es kann nicht sein, dass der Heilige Geist zwar da ist, aber keine Kraft. Das gibt's nicht. Lass diese Quelle geöffnet oder öffne sie und lass sie fließen. Und dann kommt es hervor, wie die Schrift sagt, die wird nicht so möglich sein. Was im Rahmen des Willens Gottes natürlich ist, du wirst nicht jetzt alles durcheinander bringen können. Sondern Gott ist ein Gott der Ordnung und Gott liebt das, dass das Richtige getan wird. Es ist in Einklang mit Gott und Gottes Geist. Aber dein Geist stimmt mit Gottes Geist überein. Deshalb funktioniert es. Entdecke den Geist Christi in dir ganz neu. Ja, wo soll ich denn nun suchen? Ach, ich weiß, irgendwo soll der da drin sein und ich finde ihn nicht, ich kenne ihn nicht und wie mache ich das? Es gibt also die Redewendung, das geht direkt ins Herz. Ja, vielleicht irgendein schönes Lied oder irgendeine Überraschung, eine Freude, das geht direkt ins Herz. Und wenn du darüber nachdenkst, kannst du dir vorstellen, wo geht's? Wo ist denn das Herz? Wo ist denn der Geist? Ja, wenn es sich so richtig ganz tief in dir trifft. Kann natürlich auch ein Schockerlebnis sein oder ein Schrecken, der dich voll ins Herz trifft. Das ist nicht angenehm, aber ist auch so was, das, was tief hineingeht. Und so soll Gottes Wort dein Herz erreichen, nicht nur den Verstand. Und wenn Gott selber direkt durch sein Wort, ob durch die Bibel oder durch den Geist, zu dir spricht, dass dich richtig reißt, dann hat es dein Herz erreicht. Dann hat es dich erreicht. Denn das bist du, der Geist in dir. Das ist nicht ein Fremder, das bist du. Es ist dein Geist, du bist Geist. Wir denken nur falsch, wir denken von außen nach innen. Ich bin außen und innen, das ist irgendwo der Geist. Eigentlich ist es umgekehrt. Ich bin innen der Geist und das draußen ist seelische, körperliche, das noch rundherum da ist. Denn wenn wir mal zum Herrn gehen, dann ist dieser Körper nicht mehr dabei. Darum tun sich da Leute so schwer mit dem Sterben. Oh, wo ist denn der weiter? Kommt der da ein? Und dann ist der Friedhof so wichtig, und weil da liegen wir ja dann. Da liegen wir nicht. Da verfällt bloß der Körper. Staub wird wieder zu Staub. Es ist einfach so. Da sind wir schon lange beim Herrn. Vielleicht liegen wir dort am Strand und stecken wir die Füße im weißen Sand und geht uns gut. Ich weiß es nicht. War auch nicht schlecht, oder? Aber das darf nicht mehr unser Problem sein, weil der Körper dort in dem Friedhof drin liegt. Vergehe mal 100 Jahre, dann interessiert das überhaupt niemand mehr. Keiner kennt diesen Namen mehr, diesen Körper mehr, das ist vorbei. Ist aber dein Name im Buch des Lebens geschrieben und du bist beim Herrn, dann bist bekannt. Eben. Wohlbekannt bist dann. Der Chef selber kennt dich. Ja, diesen Geist in uns. Unser Ich selber müssen wir suchen. Und dieser Geist selber, heißt es in der Schrift, bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Dann hör doch einfach mal ein bisschen in dich hinein, wo dieses Zeugnis herkommt. Dann kannst du vielleicht, das ist vielleicht eine kleine Krücke, dir zu helfen, den Geist in dir zu entdecken. Die Schlachterübersetzung sagt, der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Also der Heilige Geist bezeugt es unserem Geist, unserem Ich, dass wir Kinder Gottes sind. Dann suche dieses Zeugnis in dir, dass du ein Kind Gottes bist. Und es muss da sein. Das muss da sein. Wenn du in dich hineinhörst, muss es da sein. Wenn es noch nicht da ist, dann bist du noch nicht dort, wo du hin musst. Es ist ein Zeugnis, es ist eine Bestätigung, es ist ein Beweis, es ist eine innere Gewissheit. Das ist einfach so, dass wir Kinder Gottes sind. Es ist ein uneingeschränktes Ja in deinem Inneren. Höre genau hin. Oder anderer Tipp, bete in Sprachen und passe mal auf und höre hin, wo das entsteht, wo das herkommt. Denn es ist nicht der Verstand, der dieses Sprachengebet formuliert. Es ist eine Möglichkeit zu entdecken, wo ist mein Geist. Die Paulus schreibt, denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtleer. Also es kommt nicht aus dem Verstand hervor. Der Verstand bringt das nicht als Frucht hervor, sondern der Geist betet. Der Mund redet, aber der Geist bringt es zum Mund rüber. Der schöpft es. Und das müssen wir wissen. Lass deinen Geist mehr reden und nicht so viel deinem Verstand. Der Verstand redet nämlich, ich möchte fast sagen, 90% Blödsinn. Bei uns nicht, aber bei manchen. Aber der Geist redet keinen Blödsinn. Ein Geist der Kraft, der Liebe und der Weisheit redet keinen Blödsinn. Ein Geist, in dem Gottes Geist wohnt, redet keinen Blödsinn. Sondern das, was wohllautend ist, das, was der Erbauung dient, das, was gut ist, redet der Geist. Und durch Sprachengebet redet er Geheimnisse. Noch besser. Und er redet direkt zu Gott. Und der andere versteht es nicht. Eine weitere Möglichkeit, deinen Geist zu entdecken, ist, dass du betest, dass der Herr dir dabei hilft und dass der Herr deinen Geist öffnet, diese Quelle. Es gibt ein Beispiel in der Apostelgeschichte 16,14. Da war eine Frau mit Namen Lydia. Sie war eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira und die betete Gott an. Und sie hörte zu. Und dann heißt es, deren Herz öffnete der Herr, auf das sie Acht gab, was der Paulus sagt. Der Herr hat das Herz dieser Frau geöffnet, dass sie hören konnte, dass dieses Same des Wortes hineinfallen konnte. Und wenn der Herr das Herz eines Christen wieder öffnet, dass das, was schon drin ist, wieder rauskommen kann, dann ist es dasselbe. Aber der Herr vermag es zu öffnen. Und es ist eine Möglichkeit, dass du den Herrn einfach bittest, das zu tun. Eine weitere Möglichkeit, oder Möglichkeit ist hier falsch ausgedrückt, ein Muss, ist es, dass du deinen Verstand ein bisschen zur Ruhe bringst und auf Gottes Wort mehr ausrichtest. Denn wenn der Verstand mit dem Müll wieder voll ist, dann hat er schlechte Karten, Gottes Wort zu hören. Also bring deinen Verstand zur Ruhe, nicht bloß 3 Minuten, sondern mal länger zur Ruhe. Dann kann er wieder den Geist spüren, den Geist hören, den Geist erleben. Ernähre deinen Geist mit Gottes Wort, mit Gemeinschaft mit Gott, mit der Gemeinschaft auch mit den Heiligen in der Gemeinde und vor allen Dingen mit Gebet in neuen Sprachen. Das erbaut deinen Geist ungemein und es hält auch deinen Geist aktiv. Hältst du den Körper nicht aktiv, wird er faul. Hältst du den Geist nicht aktiv, wird er auch faul. Und halte ihn aktiv mit Sprachengebet, mit normalem Gebet, mit Bekenntnissen, mit Lobpreis. Lass ihn einfach reden. Ja, lass den Geist noch ein bisschen wachen, dass du nicht abdriftest und irgendeinen Blödsinn daher brabberst und aus dem Geistlichen dich rausmanövrierst, sondern bleib auf der Schiene des Geistes. Aktiviere ihn in dir sozusagen. Schalte ein durch Glauben und entscheide dich, das will ich tun, das ziehe ich durch. In aller Freiheit, in aller Weisheit auch letztendlich. Und der Geist wird wieder aktiv. Und du wirst ihn erfahren, du wirst ihn erleben. Gemeinschaft mit Jesus, ein ganz wichtiges Thema in diesem Bereich, durch vielleicht Meditation über dem Wort, über das Wort nachdenken. Und wenn wir Gemeinschaft mit Jesus sagen, dann ist es ungefähr das, was Jesus sagt, am Weinstock bleiben. Denn wenn die Rebe mit dem Weinstock Gemeinschaft hat, dran bleibt, zusammen bleibt, wird Frucht kommen. Ist sie aber nicht dran, hat keine Gemeinschaft mehr mit dem Weinstock, dann wird sie verdorren. Also sollen wir Gemeinschaft haben mit unserem Vater, mit dem Wort, im Gebet, in Meditation und wir werden Frucht hervorbringen. Und wir sollen nicht irgendwie was meditieren, wie die im Yoga vielleicht tun oder in fernöstlichen Religionen oder irgendwas dir vorstellen, sondern du sollst meditieren über dem, was Jesus gesagt hat, über dem Wort Gottes. Und weil wir bei dem sind in uns, dann können wir ein Beispiel nehmen, 1. Johannes 4,4. Ihr seid aus Gott Kinder und habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Den Vers kennt ja jeder, aber hast du über diesen Vers schon mal meditiert? Über diesen Vers länger mal nachgedacht? Was das überhaupt bedeutet und was das heißt und welche Auswirkungen das vielleicht hat, dass der, welcher in dir ist, größer ist als der, der da draußen sein Kasperltheater verbringt. Und was das dann für Auswirkungen hat, wenn der in dir größer ist und wenn der Größere in dir vielleicht auch nochmal freigesetzt wird, vielleicht einmal aktiv wird und dem da draußen ein paar auf die Nuss gibt oder so. Oder vielleicht denkst du mal drüber nach, wie das bei Jesus war. Denn in Jesus war er auch ein Größerer. Und welche Auswirkungen waren da bei Jesus sichtbar oder bei den Aposteln? Und dann kannst du sagen, aha, bei dem war es so. Dann könnte doch das bei mir auch einmal so sein. Gibt es jede Menge darüber nachzudenken, zu meditieren. Ja, ich mag eigentlich diesen Ausdruck meditieren ja nicht so gern. Aber was soll man sonst sagen, ne? Nachdenken vielleicht, oder nachsinnen, oder überlegen, oder, naja. Weil der, der in uns ist, größer ist als der in der Welt. Größer, stärker, mächtiger, fähiger, schlauer, weiser, höher gestellter als der, der draußen ist. Und so gibt es viele Dinge, die wir tun können, um diesen Geist in uns wieder zu entwickeln, wieder rauszuholen aus dem ganzen Müll, aktivieren. Und wir sollen nicht nur eine Sache tun, sondern all diese Dinge in Ausgewogenheit tun. In Disziplin, aber nicht unter dem gesetzlichen Druck. Sondern bleibe am Weinstock, bleibe in Verbindung mit dem Herrn. Und da gibt es einige Schriftstellen, über die wir hier so nachdenken, meditieren könnten, die diese Aussage eher in uns bekräftigen. Beispiele. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Gottes Geist wohnt in uns. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Oder prüft euch, ob ihr im Glauben seid, untersucht euch, oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Ist Jesus Christus in mir? Ist so eine Frage. Aha, ja, darüber könnten wir nachdenken. Oder ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in uns ist eine Hoffnung der Herrlichkeit. Was ist die Herrlichkeit? Das ist dieser Geist der Kraft. Und wenn der rausfließt, wenn der einen Raum kriegt, wenn der sprudelt, dann ist die Herrlichkeit einfach sichtbar. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, Abba, Vater. Ja. Er sandte den Geist seines Sohnes in unsere Herzen. Bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Immer wieder sagt uns die Bibel, dass er in uns ist. Oder Jesus sagt, wir werden zu ihm kommen und wir werden Wohnung bei ihm machen. Er wohnt in uns. Er ist in uns zu Hause. Oder haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wisst ihr das nicht, sagt der Paulus. Damit sagt er, das ist so, dass der Geist Gottes in uns wohnt. Das war Gottes Plan für sein Erlösungswerk. Christus in uns. Nicht zum Spaß, sondern dass sich was bewegt. Die Fülle Gottes ist in uns. Die Quelle der Kraft, der Weisheit und der Liebe ist in uns. Greif hinein, zapf sie an, lass nicht locker. Sag nicht damals, morgen es hat nicht funktioniert, das stimmt nicht. Bleib doch hartnäckig, es stimmt schon. Ich habe jetzt einige Schriftstellen vorgelesen, die das beweisen. Der Teufel sagt dir, das stimmt nicht. Der Teufel sagt, das hat ja noch nicht funktioniert, das stimmt was nicht. Dann bleib hartnäckig und glaube dem, was die Schrift sagt, denn das stimmt. Ihr seid in ihm zur Fülle gebracht, sagt uns das Wort. Und es ist nicht irgendwie ein schwacher Jesus in uns, so eine Jesus-Light-Version. Es ist derselbe Jesus, es ist derselbe Geist Christi. Den kann man nicht irgendwo ein Stück abzwacken, da kriegst du ein bisschen was davon und der kriegt ein bisschen was davon. Es ist einfach der Geist, derselbe Geist Christi in uns wie in allen anderen auch. Und dieser Geist in uns, der hat ungeahnte Fähigkeiten und die können freigesetzt werden. Das ist in der Apostelgeschichte gelesen hast, als die predigten, jeder in seiner eigenen Mundart und alle haben es verstanden, jeder hat ihn sogar in seiner eigenen Mundart verstanden, dann ist das ein Riesending. Im Alten Testament, mit Daniel, Daniel und seine Freunde. Da heißt es, und diese vier jungen Männer, ihnen gab Gott Kenntnis und Verständnis in jeder Schrift und Weisheit. Und Daniel verstand sich auf Gesichte und Träume jeder Art. Da steht nicht, und Gott gab ihnen den Auftrag, dass sie alle diese Sprachen und Schriften lernen sollen und studieren sollen, dass sie es dann können. Da heißt es, Gott gab ihnen Kenntnis und Verständnis in jeder Schrift. Das wollen wir schon gar nicht mehr hören, weil bei uns ist alles, muss man lernen. Und wenn man es nicht lernt, kann man es nicht. Wenn das aber Gott gibt, dann kannst du es. Es gab auch schon Zeugnisse, wo jemand plötzlich ein Instrument spielen konnte, obwohl er es nie gelernt hat. Und letztes Mal haben wir ein Zeugnis gelesen in dem neuen Buch von Kenneth Hagin von einer Frau, die hat nie lesen gelernt. Aber Gott gab ihr das und sie konnte die Bibel lesen und sie konnte sie richtig und gut lesen. Und sie hat den anderen vorgelesen und wenn sie ihnen die Schriftstellen über Heilung vorgelesen hat, wurden die gesund. Aber ein anderes Buch konnte die nicht lesen. Dieselben Buchstaben, dieselben Worte, das ging nicht. Weil Gottes Gabe war, für die Frau die Bibel zu lesen. Das ist der Hammer. Das übersteigt das Hirn, aber restlos. Das ist Gottes Geist. Und dann kommen wir irgendwo dorthin, dass doch ein allmächtiger Gott ist. Und nicht ein Jesus-Leid. Es gibt vielleicht ein Cola-Leid, aber es gibt nicht ein Jesus-Leid. Höchstens in Englisch, Jesus ist das Leid, ja, das Licht. Aber nicht ein Jesus-Leid, so einen kleinen Jesus, jeder ein bisschen einen. Lerne diesen Jesus in dir zu berühren, vielleicht können wir es einmal so ausdrücken. Jesus berühren in dir. Weil du weißt ja schließlich, dass er in dir ist. Ähnlich wie die, als Jesus auf der Erde war und sie baten ihn, dass sie nur eine Quaste seines Gewandes anrühren dürften und alle, die ihn anrührten, wurden völlig geheilt. Und das war genau der gleiche Jesus, der in uns ist. Dann sagen viele, naja, da war Jesus da, da war das einfacher. Er ist halt immer noch da. Wir denken bloß immer, naja, der sitzt jetzt da irgendwo im Himmel und wartet. Was ja auch nicht ganz falsch ist. Ja? Er ist schon im Himmel auf dem Thron. Das stimmt. Aber gleichzeitig ist er in dir, weil dein Geist mit seinem Geist in Verbindung ist. Und da nicht irgendeine Riesenentfernung ist von deinem Geist bis zum Himmel. Lichtjahre entfernt, meint man oft. Ne? Das Dumme ist, dass das nicht so ist. Oder das Gute, wie du gesagt hast. Ja? Das Dumme ist, dass man dieses Wort Himmel so missbraucht. Dass man zu dem Weltall da draußen Himmel sagt. Das ist einfach das Weltall. Oder der Kosmos oder sonst irgendwas. Aber unser, der Himmel, von dem die Bibel spricht, das ist dort, wo unser Bürgerrecht ist. Das, wo das Reich Gottes ist, die geistliche Welt, wo wir letztendlich zu Hause sind, wo Jesus ist. Und weil wir mit unserem Geist diesen Himmel berühren, deshalb ist auch Jesus in uns. Die Frau mit dem Blutfluss, 12 Jahre lang, sie kam von hinten heran und rührte die Quaste seines Gewandes an und sogleich hörte ihr Blutfluss auf. Jesus sprach, es hat mich jemand angerührt, denn ich habe gespürt, dass Kraft von mir ausgegangen ist. Er sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden. Berühre Jesus in dir durch deinen Glauben. Von mir aus legst du dann nebenbei die Hände noch selber auf, hilft vielleicht deinem Glauben ein bisschen, aber lerne, Christus in uns gesinnt zu sein. Lerne, dass er in dir ist und nicht irgendwo. Das ist ein Schlicht des Teufels, der ist irgendwo und ist im Himmel und naja, und wir sind da. Und wenn wir was brauchen, müssen wir mal beten und schauen wir mal, ob er uns hört oder er hört. Oder das ist Religion. Für was hat er uns denn mit Heiligen Geist gesalbt? Für was hat er denn uns gegeben? Berühre Jesus in dir, lerne es, tue es, glaube es, erlebe es. Und es wird mit dem Fleisch rundum Schwierigkeiten hervorbringen, das wissen wir. Wenn du das anfängst, wird es momentan vielleicht in deinem Leben ein bisschen turbulent, dass du wieder aufhörst. Oder so beschäftigt bist mit den Turbulenzen, dass du nicht mehr dran denkst, dass wir das auch noch tun sollten. Und dann betest du wieder, Herr, Herr, wo bist du? Hilf mir. Der Größere, der Heiler, der Helfer ist in dir bereits da. Und wo du hingehst, ist er auch da. Ja, es ist noch fast wie beim Hase und beim Igel, ich bin schon da. Die dämonischen Mächte können deinen Geist nicht erreichen. Haha, da sitzt der Heilige Geist drin. Die können vielleicht deine Seele und deinen Körper und deine Umstände ein bisschen durcheinander bringen, wenn du das erlaubst oder mal dumm hergeht. Aber deinen Geist nicht. Und umso mehr, dass dein Geist frei ist und diese Kraft rausfließt, umso mehr wird deine Seele und dein Körper und dein Umstand von dieser Geistkraft erfüllt und letztendlich wird Licht und die Finsternis muss zwangsläufig zurückweichen. Dann beeinflusst dein Geist und der Geist Gottes deine Dinge und nicht der Dämon. Dann hast du die geistliche Quelle in dir geöffnet. Du hast angezapft. Kannst du sagen, angezapft ist. Dann wird der Geist die Oberhand haben und nicht das Fleisch. Das Natürliche, das Komische, Umständliche. Der Größere in uns wird die Oberhand haben. Denn wir, sagt die Bibel, wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. 2. Korinther 6, Vers 16. Wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Ja? Ich will unter ihnen oder in ihnen wohnen und wandeln. Ich will nicht in den Himmel aufgehen und da oben warten und langweilig spielen. Nein, sagt Gott, ich will in und unter ihnen wohnen, weil wir jetzt der Tempel des lebendigen Gottes sind. Und was ist denn schon ein Tempel? Es ist ein Haus Gottes. Da, wo Gott wohnt. Da, wo Gott zu Hause ist. Und er ist heute nicht mehr aus Stein, sondern aus fleischlichen, lebendigen Steinen. Wir sind es. Wir sind dieses Bauwerk Gottes. So ist es. Und da müssen wir geistgesinnt werden. Und dabei nicht das Natürliche vergessen, dass wir nicht komisch werden. Beides muss sich die Hand geben. Aber umso mehr der Geist in dir erweckt wird, freigesetzt wird, umso mehr wird fließen, umso mehr wirst du seine Herrlichkeit erleben. Und das nicht bloß für dich, sondern auch für all die anderen. Und wenn du das Beispiel von Petrus nimmst, wo bloß sein Schatten auf die kranken und dämonisch besetzten Leute gefallen ist und die geheilt und befreit wurden, dann kannst du dir mal so vorstellen, was da das oberste Limit vielleicht ist, wenn es überhaupt ein Limit gibt. So viel floss lebendiges Wasser aus diesem Mann. Nur die Leute, die in seine Nähe bloß kamen, wurden geheilt und befreit. Nicht, weil das der Petrus war, und der so gut war und Jesus vielleicht persönlich gekannt hat. Nein, weil der Größere in ihm war. Amen.